der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lebendiges Wort.
Hier sitzt die Claudia, das ist meine Frau und die hat bei der Predigt zugehört am Sonntag.
Und neben mir eben der Ich ist mein Mann, der Jonas, Pastor in der Lutherischen Freikirche in Wangen.
Wer hat dir erzählt von Jesus und wer hat dir die biblische Botschaft bekannt gemacht? Also wenn man die Frage den Leuten stellt, denke ich mir, werden es die wenigsten sein, die sagen, ja, das war der Herr Prediger sowieso oder das habe ich von der und der Kanzel gehört. Wer hat dir Jesus lieb gemacht?
Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, da hat man das mit der Muttermilch aufgesogen auf gut Deutsch. Das also die biblische Geschichte am Abend pro Tisch oder eben die Andacht am Morgen. Und dann ging man in Kindergottesdienst, Kinderstunde, Jungschar, Teenkreis. Also da hat man ständig, man hatte ja schon Bilderbücher, so wie unsere Kinder auch. Man hatte von klein auf Bilderbücher mit der biblischen Geschichte.
Das ist der Punkt. Das würde den meisten so gehen, dass die prägenden Erlebnisse, Jesus kennenzulernen, nicht irgendwelchen Kathedralen oder in großen Versammlungen passiert sind, sondern zu Hause.
Ja, aber du sprichst jetzt von den meisten Leuten in unserer Gemeinde, die meisten Leute in unserer Kirche vielleicht. Aber ich glaube, dass die meisten Leute heute draußen, also außerhalb der Kirche, das nicht mehr hören. Die das nicht von zu Hause mitbekommen. Ja, und manche haben sich ja vielleicht sogar abgewendet von dem, was sie von zu Hause hörten, weil es eben kindisch oder weil sie es als kindisch oder naiv abtun oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und dann ist die Frage, wo hören sie es denn dann? Und vor vielen Jahren im Jugendkreis hatte eine Bekannte einen Freund, der fuhr mit einem Kollege zu einer Fortbildung. Er wollte eigentlich nichts vom Glauben wissen, obwohl er so christlich aufgewachsen war. Und dieser Kollege, mit dem er zur Fortbildung fuhr, der hat gesagt, du kannst gern mitfahren, aber bitte versteh, ich höre nebenher noch einen Kurs auf Kassette damals. Und dann musste er eben mithören, wie jemand einen Bibelkurs angehört hat. Und diese Kassette, den Bibelkurs, den er gehört hat, hat zu seinem Herzen gesprochen. Und er hat wieder angefangen, sich für die Bibel und für den Glauben zu interessieren. Und Gott hat so einen Zugang gefunden.
Es gibt also Redner vom Glauben auf ganz verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel mal so eine Kassette, die irgendwo gehört wird, manchmal auch irgendwo ein Plakat oder ein Pamphlet, ein Traktat, was verteilt wird.
Ja, und ich finde es vor allem auch wichtig, es gibt verschiedene Orte, wo vom Glaube geredet wird. Es gibt so viele Menschen, die würden in keine Kirche gehen, aber sie sind bei dir am Arbeitsplatz. Sie sitzen neben dir in der Uni im Hörsaal, sie stehen neben dir im Supermarkt an der Kasse, sind deine Nachbarn, Arbeitskollegen, vielleicht sogar Freunde, Verwandte. Wo hören Sie vom Glauben? Wie hören Sie vom Glauben?
Da ist derjenige, der als Christ da nebenan an der Werkbank steht, möglicherweise der Einzige, der da mal was von Jesus erzählen kann. Anderswo hören Sie es nicht.
Und der es auch sagen soll, aber da kann man dann wieder zurückschrecken. Und es geht mir so, dass ich dann zurückschrecke und sage, aber kann ich das? Na gut, wer mich besser kennt, der weiß, ich habe auch eine theologische Ausbildung gemacht. Und da denken dann viele, na, du hast es ja gelernt, du weißt ja, wie man vom Glauben redet.
Genau, man schiebt das gern ab, das ist ein bisschen jetzt negativ bewertet, aber man überlässt es gern denen, die dazu ausgebildet sind, die trainiert sind und die da halt eben ihren Job haben.
Ist ja auch verständlich, dass man denkt, naja, mir fehlt die Lebenserfahrung, mir fehlt die Glaubenserfahrung, ich bin zu jung oder zu alt, ich kann nicht so gut reden wie der oder die. Und vor allem, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ich kenne nicht diese 5 Punkte des zum Glaubenkommens oder diese 3 geistlichen Gesetze oder was nötig ist. Ausrede gibt es genug, aber der, von dem wir heute in unserem Bibeltext reden wollen, der hatte auch eine Ausrede.
Also, das ist Jeremia und wir sind mit unserem Bibelwort heute bei Jeremia gleich mal im ersten Kapitel. Der Prophet Jeremia wird berufen in den Dienst und was ihm Gott damit auf den Weg gibt, das kann uns einiges sagen dazu, wozu wir berufen sind, nämlich jeder Christ, dass wir unseren Glauben teilen, dass wir mitteilen, dass wir von unserem Glauben reden. Also schauen wir mal rein, Jeremia 1, vom 4. Vers an. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Aha, hier kommen die Credentials, oder wie nennt man das, was man bei einer Bewerbung mit anheftet, wo ich also aufzähle, was ich alles an Ausbildung mitgemacht habe, wo ich alles aufzähle, was ich schon an Berufserfahrung mitbringe, damit ich mich auf dem Job bewerben kann.
Welche Kurse ich besucht habe und welche Begabungen ich habe. Und beim Jeremia, da heißt, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Also Gott hat ihn wohl schon berufen, bevor beim Jeremia Begabungen sichtbar waren, bevor er irgendwelche Kurse belegen konnte oder überhaupt bevor er Sprecher gelernt hat.
Ja, das können wir auch für uns in Anspruch nehmen. Wir können wissen, dass Gott uns kennt. Ja, kannte, bevor wir im Mutterleib bereitet worden sind und dass er uns berufen hat. Erstmal an ihn zu glauben, ihn kennenzulernen, ihn lieben zu lernen. Und er hat auch uns berufen, jeden von uns, dich und mich, dass wir die Botschaft vom Evangelium weitersagen, dass wir reden können vom Glauben.
Ja, aber hier beim Jeremia heißt es ja, ich bestellte dich zum Propheten. Aber sind wir Propheten? Also man kann ja, heute manchmal so was von Propheten lesen, aber würdest du sagen, du bist zum Propheten bestellt?
Ja, da müssen wir die Worte wahrscheinlich klären. Jeremia ist zum Propheten bestellt worden in dem alttestamentlichen Sinn, dass der, ja, also einer der Propheten war, wo dann Jesus und auch die Leute in seiner Zeit gesagt haben, das steht auch bei Mose und dem Propheten, also die das Wort Gottes im Alten Testament aufgeschrieben haben. Das also ist natürlich eine andere Nummer.
Er war ein Prophet, der auch für die Zukunft Dinge voraussagen konnte, die Gott ihm gesagt hat. Aber nee, ich denke, was ein Prophet ausmacht, ist, was man im Alten Testament sieht, das sind die, die Sprachrohr Gottes sind, die von Gott hören und die genau das weitergeben, was Gott sagt. Und im Neuen Testament gibt es da ja auch eine Stelle, der Paulus schreibt mal über die Propheten und er sagt, wer prophetisch oder wer als Prophet redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Das heißt, ein Prophet ist eigentlich jeder, der Gottes Wort heute in eine Situation von einem Menschen einsagt, um ihn aufzubauen, ihn zu ermutigen, aber auch um ihn zu ermahnen oder zu trösten. Also Prophet kannst du auch sein. Bist du auch in dem Moment, wo du Gottes Wort zu einem Menschen sagst.
Also jeder Christ ist in dem Sinn Prophet. Nicht, dass wir jetzt eine neue Offenbarung bekommen und die bekannt machen sollen, sondern dass wir eben das bekannte Wort, wie Gott geredet hat, dass wir das den Leuten sagen, die es sonst nicht hören oder eben auch mal wieder zusprechen, denen, die dabei sind, es zu vergessen oder zu verzweifeln oder in Angst zu geraten. Jeremia wusste natürlich gleich eine Ausflucht. Er wusste gleich zu sagen, warum er da nicht so geeignet ist. Vers 6, ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Also der Einwand war, so einen jungen Schnösel, der war vielleicht so 18, 20 gewesen, dem glaubt man ja nicht allzu viel. Einer, der grundlegende Wahrheiten übers Leben sagt, offenbart, prophetisch redet, Gottes Offenbarung sagt, da stellt man sich einen weisen, alten, lebenserfahrenen Prediger vor oder eben eine Dame, die eine Mutter, eine Oma, die also schon viel erlebt hat in ihrem Leben und dann aus ihrem Fülle, einem Schatz der Weisheit, da der nächsten Generation was mitgeben kann.
Ja, heute könnte auch vielleicht jemand sagen, ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, ich bin ja noch gar nicht so lange im Glaube, ich kenne ja die Bibel gar nicht so gut. Was soll ich andere Menschen vom Glaube weitersagen?
Jeremia bekommt das sofort eine Antwort. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Also die Antwort ist, es kommt ja gar nicht auf Lebenserfahrung drauf an und auf Lebensweisheit, die steht in irgendwelchen Ratgeberbüchern, egal ob alt oder jung. Wir sollen Gottes Wort weitersagen. Wir sollen das weitersagen, was Gott offenbart hat.
Aber halte mal, du hast gerade vorgelesen, hier in der Luther-Übersetzung heißt, du sollst predigen alles, was ich dir gebiete. da würde ich jetzt gleich zurückschrecken und denke, soll ich jetzt 3 Punkte? Muss ich jetzt ausgefeilt mit Ziel und so? Also predigen, das hört sich für mich so
formell.
Hochansatzformell an. Oder ich habe dann auch so ein Bild, es gab ja früher so, ich glaube in London, solche Erweckungsprediger, die auf dem Gemüsekistchen gestanden sind, an irgendwelche Straßenecke und dann...
Auf alle Fälle Kanzel, Mikrofon.
Genau.
Und also so eine Umgebung, wo eben jetzt eine Rede gehalten wird.
Ja, genau, die dann wohlfeile Reden hielten.
Mhm. Ja, also im Hebräischen steht ganz einfach reden. Du sollst reden von dem, was ich dir sage, was ich dir gebiete. Also reden im weitesten Sinn, ob das am Gartenzaun ist, in der U-Bahn oder...
An der Werkbank, am Schreibtisch.
Oder eben auch auf der Kanzel. Aber an jeder möglichen Stelle zur Zeit oder zur Unzeit sollen wir reden und Gottes Wort einfügen.
Genau, das kann ja auch im Sportverein sein oder wenn du mit jemandem zusammensitzt auf ein Glas Wein oder eine Tasse Kaffee
und das
oder walken gehst.
Die große Weisheit eben, Jesus im Alltag unterzubringen, im alltäglichen Gespräch Jesus ins Gespräch zu bringen. Meistens wird es dann erstmal Sachen sein, so vom ersten Ort. Gott hat die Welt in seiner Hand, irgendwelche Krankheiten, Pandemien, Unfälle, die geschehen sind, über Gottes Schreibtisch gegangen. Er hat es genehmigt.
Ja, oder man kann ja auch über die Schönheit der Natur oder je nachdem, was sich so ergibt, eben der erste Artikel, Gott der Schöpfer. Wenn jemand in Sorge ist, kann man auch darüber reden, Gott der Erhalter, Gott der da ist, der ewig ist, der den Überblick behält. Aber wenn es nur bei dem bleibt, dass Gott so der Große ist, der ja, eben alles in der Hand hält, dann ist es, glaube ich, zu wenig.
Es ist interessant, dass Jeremia hier in dem Abschnitt noch einen genaueren Auftrag bekommt, was er zu predigen hat. Und da läuft es uns ein bisschen kalten Rücken runter. Im Vers 10 heißt es, siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, also ganz hoch angebunden. Im Fall von Jeremia, in unserem Fall eben manchmal bloß an der Straßenecke oder an der Werkbank. Und jetzt kommt der Inhalt von dem, was er predigen soll, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst. Und bauen und pflanzen.
Also das Einreißen und das Zerstören hat er ja schon ganz Schwergewicht. Das kommt mit 4 Begriffen vor, bauen und pflanzen nur mit 2 Begriffen. Und da kommt mir dann schon, dass eben der erste Artikel noch nicht reicht, dass ein Mensch auch zum Glauben kommen kann. Und viele Menschen wissen ja, da gibt es irgendwas höheres Wesen, der das alles in der Hand halten muss und so. Und da könntet viele Menschen noch mit. Aber ich glaube, was bei uns wichtig ist, beim Einreißen und Zerstören, ist, dass man eben diesen Gedanken einreißt und zerstört, dass da irgendwo so ein guter alter Mann sitzt, der diese Welt am Laufen hält.
Und alles abnickt, was wir
und so alles machen. Abnickt und halt zuguckt, wie das alles so geht und es irgendwie schon richten wird. Ich glaube, das müssen wir echt einreißen. Diese Mehr vom lieben Gott in Anführungszeichen, da müssen wir einreißen und sagen,
wobei wir sagen müssen, Gott ist tatsächlich der liebe Gott, aber Gott ist erst der zweite Schritt.
Ich würde sagen, Gott ist die Liebe, aber der liebe Gott, dieser grauhaarige Mann, was man da so im Kopf hat, ich glaube, man muss einreißen und sagen, Gott ist der Heilige. Gott ist zornig, Gott ist gerecht und da Gott in seiner, ja, furchtbar hört sich vielleicht schlimm an, aber weißt du, wie ich meine?
Heilig so, ist eigentlich der Begriff, heilig, den die Bibel verwendet, aber eben heilig in dem Sinn, da vergehen wir, da zerschmelzen wir vor diesem Licht.
Dass man vor ihm erschrecken muss, einfach weil er eben auch in seinem Zorn die Sünde straft und weil er eben nicht länger zuguckt.
Und das ist natürlich jetzt nicht die Botschaft, die schön weich gespült aus irgendwelchen christlichen Songs plätschert und Gott geht mit dir und er wird schon die Wege vor dir ebnen und er möge immer den Wind im Rücken blasen lassen für dich. Nee, nee, nee. Hier werden wir erstmal ausgerissen und gesagt, so wie du denkst, so was du tust, dein Neid oder deine Überheblichkeit, das gefällt Gott nicht. Du stehst unter Gottes Zorn.
Genau, also dieses Einreißen, dass eben das menschliche Verhalten, das Denken, und viele sagen, so schlimm bin ich gar nicht, aber zu sagen, aber schon allein, dass du ohne Gott bist und ob du glaubst, dass es da einen Gott gibt oder nicht, da ist ein Gott. Da muss ich auch deine Gedanken einreißen, wie schön du dir das eingerichtet hast in dieser Welt. Mhm. Aber ich glaube, dass das Einreißen auch nicht nur Menschen betrifft, die jetzt Gott noch nicht kennen. Das kann auch Einreißen sein, dass wir unsere, Anführungszeichen, christliche Vorstellungen manchmal von Gott einreißen lassen müssen.
Ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen. Ich bin ja gesegnet, weil meine Oma immer betet und so. Ich werde mich da jetzt nicht groß kümmern drum, aber...
Ja, auch andere Vorstellungen, die mir vielleicht auch als Christe von Gott hin, wo er zugucken muss und so, müssen wir vielleicht auch manchmal einreißen.
Und es wird also noch viel drastischer, zerstören und verderben. In Jeremias Zeit war das sehr gegenständlich, nämlich dass das ganze Volk Israel weggeführt worden war und dass das Volk der Juden im Südreich Jerusalem platt gemacht wird, dass es erobert wird, zerstört, in Verderben geführt wird, dass das ganze Volk nach Babylon in die Gefangenschaft geht.
Und ich denke, man kann auch vielleicht sagen, dieses Einreißen, der Paulus sagt auch mal, wir zerstören oder Gedanken, Vernünfte leihen. Es kann auch sein, dass eingerissen werden muss, dass jemand sagt, ich bin für Gott nicht gut genug. Ich bin so schlecht, was ich getan habe. Gott kann mir gar nicht gnädig sein. Auch sowas, auch so ich sage mal, so Gefühl der Minderwertigkeit für Gott. Auch das müsstet und dürftet mir einreißen, wo man Mensch sagen kann, egal was du gemacht hast, egal was du fühlst, egal was du erlebt hast, wie schrecklich das auch ist in deinem Leben. Für Gott ist nichts zu schrecklich, als dass er sich nicht erbarmen könnte. Für Gott ist keine Wunde zu tief, als dass er sie nicht heilen könnte. Also, auch da unsere Gedanken, die negative Gedanken, die eingerissen werden müssen.
Ich kann nicht zu Gott kommen, weil ich nicht gut genug bin. War Jeremia gut genug? Gott hat ihn schon gesehen und auserwählt, als er im Mutterleib bereitet wurde. Ja, das ist die eine Botschaft, die wir sagen sollen. Und das ist natürlich enorm schwer. Da könnte man jetzt Einzelheiten überlegen. Wie kannst du im Alltag das sagen, dass Gott ausreißt, einreißt, zerstört und ins Verderben bringt?
Also ich glaube, in unserer heutigen Welt, wenn man überlegt, wer braucht denn einen Heiland? Wenn es mir gut geht im Leben, wenn ich ein Auto habe, wenn ich eine Arbeitsstelle habe, wenn es in der Beziehung klappt, in der Familie, ich gesund bin. Also ich sage mal so, der normale Mensch braucht keinen Heiland. Ja. Weil wenn der Heiland nur der ist, der mir helfen soll, dass mein Leben gelingt, dann brauche ich ihn in der Tat nicht. Und ich glaube, da ist es gerade heutzutage ist dieses Einreißen wieder ganz wichtig, dass wir Gottes Gesetz predigen, sagt, da ist, oder sagen, eben, ob du es glaubst oder nicht, da ist ein Gott. Und vor dem wirst du dich verantworten, werden wir alle uns verantworten müssen, ob jemand das für wahrhaben will oder nicht.
Also das noch mit dem Zerstören und Verderben, wo ich es im Alltag mir auch gut vorstellen kann, dass man eben mal diese Illusionen zerstört, es wird alles besser, die Menschen kriegen das schon im Griff, die Diplomatie schafft das schon, die Kriege zu beenden oder eben
die Klimakrise oder die Welt in Ordnung zu bringen.
Die Klimakrise so. Haben wir schon im Griff. Nee. Einreißen, das ist eben auch diese Illusion, dass wir einfach ohne den Schöpfer alles im Griff haben.
Ja, ich denke, gerade in solche Gespräche kann man wirklich auch sagen, dass man wisse, die Welt ist totgeweiht, sie geht dem Gericht Gottes entgegen.
Das ist natürlich harter Tobak, den wir da sagen müssen, aber das tun wir. Auch wenn uns das nicht beliebt macht. Aber das Eigentliche ist ja das andere. Und bauen und pflanzen. Wir dürfen also die Botschaft sagen, Gott will nicht, dass alles kaputt geht. Er will nicht, dass wir kaputt gehen.
Genau, also Gott wird dieser Welt ein Ende setzen, aber er hat einen neuen Himmel und eine neue Erde geschaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt, in denen Friede wohnt, wo ein friedliches, ein gutes Miteinander von Menschen möglich ist, mit ihm, in der Gemeinschaft, mit ihm und durch ihn.
Und wie pflanzen und bauen wir das mit uns? Also welche Worte muss man sagen? Was ist der Same für das Bauen und Pflanzen?
Ja, das ist der Paulus sagt, das törichte Wort vom Kreuz, ja. Nämlich die Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist, dass er ein heiliges Leben gelebt hat und dass er vor allem unschuldig am Kreuz gestorben ist, für die Sünden der ganzen Welt, aber für die Sünden dessen, der heute noch gar nicht weiß, dass er einen Heiland braucht. Und dass er mit Gott versöhnt ist. Und wenn man die Botschaft sagt, dann wirkt der Geist Gottes im Herz, dass ein Mensch zum Glauben kommen kann.
Das ist also auch diese Kunst im Alltag, diese Vergebung mal richtig zuzusprechen, zu sagen, ja, Jesus hat für deine Sünde schon gebüßt. Das, was dir dein Gewissen belastet, das ist vergeben. Glaub's nur. Glaub dran, dass Jesus deine Sünde weggenommen hat.
Und ich glaube, gerade auch für Menschen, die sich schwer tun, weil sie sagen, ich bin nicht liebenswert. Und so viele Menschen gibt es ja auch auf unserer Welt, die so schlimme Erfahrungen gemacht haben, dass sie das nicht annehmen können. Diese Liebe, dass man sagt, das Kreuz von Jesus ist der bleibende, dauerhafte, ewige Beweis der Liebe Gottes und vor allem der Liebe, wie groß die Liebe Gottes zu dir, dem Einzelnen ist. Und das baut auf, das kann ein Mensch auch innerlich wirklich heil machen.
Und da können wir tatsächlich ernsthaft aufbauen, erfolgreich aufbauen, wenn wir diese Spannung bekannt machen vom Einreißen und Niederreißen und Zerstören und Bauen und Pflanzen, Gesetz und Evangelium.
Und ich glaube, da ist auch wichtig, wenn man reden soll, da kann man vielleicht fragen, ja, die Worte fallen mir ja nicht ein, aber du hast es vorher vorgelesen, da heißt, du sollst alles sagen, was ich dir gebiete. Und das, was ich dir gebiete, wir haben die Bibel. Gott hat uns sein Wort schriftlich gegeben.
Ja, und da können wir hier schnell nochmal auf den Vers 8 schauen. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich retten, spricht der Herr. Also, wenn es dazu kommt, dass wir Jesus bekennen können, dann brauchen uns nicht die Knie zu schlottern. Das wird vielleicht trotzdem passieren, aber wir können darauf vertrauen. Jesus ist da. Er gibt uns auch die richtigen Worte. Er hilft uns, da auch wirklich das zu sagen, was gerade dran ist, was dem anderen hilft.
Ja, einfach auch das Wissen, ich bin bei dir, Gott ist bei mir. Also mir geht es ja ganz ehrlich in solche Gespräche, auch beim Walker und so, denke ich manchmal, ich sollte jetzt eigentlich Jesus ins Gespräch bringen, ich sollte was über Gott sagen vom Glauben und dann habe ich Angst, mich lächerlich zu machen, dass der andere mich für naiv oder für lächerlich hält, dass vielleicht sogar eine Freundschaft beendet ist. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Gott sagt, ich bin bei dir, wenn ich mir vorstelle, Gott läuft mit mir im Walker oder sitzt mit mir am Schreibtisch oder steht an der Werkbank oder beim Kaffeetrinken. Ja, wenn er mit mir am Tisch sitzt, dann würde ich mich nicht scheuen, ehrlich gesagt. Und vielleicht hilft ja der Gedanke, dass Gott hier sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.
Wollen wir uns Mut machen lassen durch diese Worte aus dem Propheten Jeremia, dass wir auch weiter sagen, das, was wir gelernt haben, das, was wir erfahren haben, was unser Herz bewegt, dass wir diesen großen Gott haben, der alles in seiner Hand hat, der so groß ist, dass er sich ganz klein gemacht hat, um uns zu erlösen, dass er auf diese Welt gekommen ist. Ja, gibt's Gott, dass wir da immer wieder die richtigen Worte im richtigen Moment finden und diesen Samen ausstreuen können. Wollen wir noch beten? Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du bei uns bist, dass du uns zum Glauben gerufen hast und dass du uns für würdig erachtest, dass wir deine Boten sein dürfen. Herr, lass unser Herz überfließen von der Liebe zu dir und gib doch, dass unser Mund dann auch sich bewegt und die Zunge und dass wir im richtigen Moment auch die richtigen Worte haben und gib uns die Momente, diese Gelegenheiten, wo wir dich bekennen können und zu dir einladen können. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de